DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der es um Medizin und Gesundheit geht. Ich bin Gudrun Heise. Wir berichten heute über gebrochene Herzen, sprechen mit einem Kardiologen über Kinderherzen.
Es ist zu befürchten, dass diese Kinder in aller Regel im ersten Lebensjahr versterben, wenn keine operative Maßnahme zur Verfügung steht.
Und besuchen einen Markt in Johannesburg, auf dem es Medikamente für so ziemlich alles gibt. Ein gebrochenes Herz. Da denkt man natürlich erst einmal an Liebeskummer, an verschmähte Liebe, an Verlassenwerden und an eine verletzte Seele. Aber in der Medizin ist das gebrochene Herz, das Broken Heart Syndrome, eine ernsthafte Erkrankung. Das Problem, nur wenige Ärzte kennen sich mit dem Krankheitsbild aus. Viele deuten die Symptome falsch und diagnostizieren einen Herzinfarkt. Und das ist gar nicht so weit hergeholt, denn es gibt viele Ähnlichkeiten.
Psychischer Druck und Stress können Auslöser für ein Broken Heart Syndrome sein. Der Patient leidet unter Schmerzen in der Brust und unter Atemnot. Der Herzmuskel wird schlecht durchblutet. Die kleinen Herzkranzgefäße ziehen sich krampfartig zusammen, genauso wie bei einem Herzinfarkt. Und ähnlich wie ein Herzinfarkt kann auch das Broken Heart Syndrom zum Tod führen.
Die Mangeldurchblutung führt einerseits zu einer ausgeprägten Herzschwäche. Da in dieser Phase der Mangeldurchblutung können eben auch lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen auftreten.
Erläutert der Kardiologe Heribert Brück. Im Ultraschall sieht es aus wie ein akuter Herzinfarkt. Die Patienten haben eine herabgesetzte Herzpumpleistung. Ein Unterschied aber ist, dass die Symptome meist innerhalb von 2 bis 3 Tagen wieder verschwinden. EKG und der echokardiografische Befund wieder normal sind, die Herzkranzgefäße frei. Die Abgrenzung zum Herzinfarkt ist schwierig. Diese Erfahrung macht auch die Erfurter Kardiologin Jana Böhr immer wieder.
Plötzliche Herzrhythmusstörung, also Kammerflimmern oder ein Abriss eines Klappensiegels zum Beispiel, ne, oder am Herzversagen. Man sagt dazu medizinischer Begriff Low-Output-Syndrom, das also sozusagen wie so ein kardiogener Schock entsteht. Und deswegen wird es weltweit so behandelt wie ein akuter Herzinfarkt, also mit einer Blutverdünnung, mit einer intensivmedizinischen Überwachung, mit antiarrhythmischer Therapie, also Medikamente gegen Herzrhythmusstörungen.
Noch immer gibt es nicht genug Ärzte, die sich mit dem Broken Heart Syndrom auskennen. Sie müssten besser geschult werden, so Böhr.
Und wir haben auch in unserem Berufsverband jetzt ein Register deswegen gestartet, wo wir Patienten aus unseren täglichen Sprechstunden zentral erfassen, um einfach zu sehen, wovon profitieren die Patienten, von welcher Therapie, was sollte man an Medikation geben. Und inzwischen haben wir auch so in den Auswertungen schon festgestellt, dass es ganz, ganz wichtig ist, diese Patienten auch einer laufenden Psychotherapie mit zu unterziehen.
Das Broken Heart Syndrom betrifft vor allem Frauen. Sie machen 90% aller Patienten aus. Dabei sind Frauen in den Wechseljahren besonders gefährdet, denn die Östrogenrezeptoren spielen eine große Rolle. Sie sind nah verwandt mit den Nitratrezeptoren, die zu einer Erweiterung der Gefäße führen.
Man wird sozusagen sensibler auf Stress, sobald man sich in der Postmenopause, also im Klimakterium befindet. Der Östrogenspiegel, das weibliche Geschlechtshormon, sinkt. Und durch diesen Wegfall des Östrogenschutzes sind wir anfälliger für Stresshormonwirkung. Und das wirkt sich eben auch bei dieser Erkrankung so aus, dass es vorwiegend Patientinnen sind über dem 50. Lebensjahr.
Erstmals beschrieben wurde das Broken Heart Syndrom Anfang der 1990er in Japan. Und dafür gäbe es einen guten Grund, sagt Heribert Brück.
Das hängt damit zusammen, dass man in Japan überhaupt eine relativ große Forschung bezüglich Auswirkungen von akutem Stress hat, weil es dort häufig zu Erdbeben kommt. Und man im Rahmen dieser Erdbeben untersucht hat, wie sich das auswirkt auf die Menschen. Und man festgestellt hat, dass eben auch im Rahmen dieser Erdbeben dann akute Todesfälle auftreten, jetzt unabhängig von Infarkten. Und dass eben dann auch sowas rausgekommen ist, dass es eben dieses Broken Heart Syndrom bzw. Takotsubo-Kardiomyopathie auftritt.
Im Japanischen beschreibt Takotsubo ein Gefäß, mit dem Tintenfische gefangen werden. Es ist ein runder Topf, der ins Meer gelassen wird. Die Tintenfische wandern hinein, sind darin gefangen und dann werden die Töpfe hochgezogen. Weil das Herz im Ultraschallbefund und in der Koronarangiographie die gleiche Form zeigt wie dieser Tintenfischtopf, heißt das Broken Heart Syndrom auch Takotsubo-Kardiomyopathie. Diese Bezeichnung allerdings bringt man wohl kaum mit Liebeskummer in Verbindung oder mit einem gebrochenen Herzen.
Um ganz kleine Herzen kümmern sich die Ärzte im Kinderherzzentrum in Bad Oeynhausen. Vor 30 Jahren wurde dort eine Spezialklinik eröffnet, die mittlerweile zu den führenden deutschen und europäischen Zentren für Kinderkardiologie und Kinderherzchirurgie gehört. Und die Patienten dort sind wirklich noch sehr klein. Mehr als 50% der Kinder, die dort operiert werden, sind jünger als ein Jahr und mehr als 20% sind Neugeborene. Am Telefon ist jetzt Professor Denis Ketizioglu. Er leitet die Klinik für Kinderkardiologie und angeborene Herzfehler in Bad Oeynhausen. Herr Ketizioglu, welches sind denn die häufigsten Herzfehler, die Sie behandeln?
Also rein statistisch gesehen sind Löcher in der Herzscheidewand, also in der Vorhofscheidewand und in der Kammerscheidewand, die häufigsten Defekte. Aber die für uns klinisch wichtigen, das heißt, womit wir es tagtäglich zu tun haben, wo wir auch Behandlungen durchführen müssen, sind mehr die komplizierten. Die sind zwar in der Zahl seltener, zum Glück, aber das sind auch die Kinder, die man wahrscheinlich im Säuglingsalter behandeln muss, entweder mit Operation oder Herzkatheter. Und unter komplizierten zu verstehen, so Herzfehler, wo die eine Herzseite sich nicht richtig entwickelt hat, zum Beispiel eine zu kleine rechte Herzkammer oder eine zu kleine linke Herzkammer. Das sind komplizierte Herzfehler, die in der Regel operativ behandelt werden müssen.
Und wie behandeln Sie solche Fälle?
Also diese kompliziertesten Herzfehler sind ja die, wo die beiden Herzkammern, die ja wichtig sind, nicht richtig angelegt sind. Die Hauptkammer, die linke Herzkammer, pumpt ja das Blut durch den Körper und die rechte Herzkammer pumpt das Blut durch die Lunge. Und je nachdem, welche Seite unterentwickelt ist oder gar vollständig fehlt, muss praktisch chirurgisch das Herz so umgebaut werden, dass die vorhandene Kammer, also die das Kind von Natur aus mitbekommen hat, als Hauptpumpe für den Kreislauf verwendet wird, der die meiste Energie braucht, nämlich den Körperkreislauf. Und der Lungenkreislauf wird dadurch gestaltet, indem aus diesem Hauptkreislauf etwas Blut über ein Kunststoffröhrchen in die Lunge geleitet wird. Also es ist schon etwas, was kompliziert klingt und auch kompliziert ist.
Dieses Röhrchen, von dem Sie da gerade gesprochen haben, das ist bei kleinen Kindern und bei Babys ja sicher wesentlich kleiner als bei Erwachsenen. Muss das dann nach einer Zeit ersetzt werden?
Genau, ist genau richtig. Das ist eine vorübergehende Maßnahme. Also das Röhrchen hat in der Regel eine Größe, einen Durchmesser von 3,5 Millimetern. Das reicht aus für Neugeborene und für Säuglinge bis etwa zum Alter von 3 bis 5 bis 6 Monaten, je nachdem, wie gut sich das Kind körperlich entwickelt. Danach folgt sowieso eine zweite Operation. Da wird aber nicht das Röhrchen ausgetauscht, sondern als zweite Operation verwendet man einen Anschluss der oberen Körperhohlvene mit der rechten Lungenschlagader. Da wird also direkt sauerstoffarmes Blut, aber der oberen Körperhälfte in die Lunge geleitet.
Muss denn dann nochmals operiert werden oder ist das die letzte Operation, die das Kind durchmachen muss?
Dieser Zustand ist ausreichend in der Regel für die ersten 2, 3, 4 Lebensjahre. Das hängt auch wiederum von den Flussverhältnissen ab, vom Gewicht des Kindes, der Entwicklung des Kindes. Aber so etwa ab dem 3., 4. Lebensjahr muss man dann eine dritte Operation machen, wo man das Blut der unteren Körperhälfte direkt am Herzen vorbei in die Lungen, in das Lungenkreislaufsystem einführt. Wenn man das gemacht hat, dann fließt das ganze verbrauchte sauerstoffarme Blut am Herzen vorbei direkt in die Lunge. In der Lunge nehmen wir über die Atmung ja Sauerstoff auf und dieser Sauerstoff kann in die Blutbahn kommen und wird dann zum Herzen zurückgeführt. Und der Vorteil dieser Operation wäre dann, dass die Blauverfärbung der Kinder, die sogenannte Blausucht, verschwindet.
Was würde denn passieren, wenn die Kinder gar nicht operiert würden?
Also wenn man überhaupt nicht operiert, bei so komplizierten Herzfehlern, ist die Sterblichkeit in der Neugeborenen- oder jungen Säuglingsalter enorm hoch. Also es ist zu befürchten, dass diese Kinder in aller Regel im ersten Lebensjahr versterben, wenn keine operative Maßnahme zur Verfügung steht.
Können Herzfehler denn schon im Mutterleib erkannt werden, also beim Ungeborenen? Und welche Herzfehler sind das dann?
Im Prinzip alle. Also wenn das Baby günstig liegt hinsichtlich des Schallkopfes, den wir von außen aufsetzen, kann man besonders in der relativ frühen Schwangerschaft, so um die 20., 25. Woche, ja fast alle Herzfehler in ihrer Bedeutung erkennen. In diesem Zustand ist es nicht relevant, ob man jedes Detail erkennt, sondern zum Beispiel eine Unterentwicklung einer Herzkammer oder ein großes Loch in der Kammerscheidewand lässt sich in der Regel sicher erkennen, A, wenn das Kind gut liegt, B, der Kollege, der den Ultraschall macht, auch natürlich Herzfehler kennt. Denn wie immer, man erkennt das, was man weiß. Viel eher, als wenn man sozusagen keine Vorstellung hat, wonach man suchen muss.
Es gibt ja sicher sehr große Unterschiede zwischen einer Operation bei einem Erwachsenen und bei einem winzigen Baby. Welche Unterschiede sind das genau?
Das ist einmal die Größe und einmal die Aufgabe, die der Chirurg zu bewältigen hat. Angeborene Herzfehler sind meistens sehr komplizierte Herzfehler. Und natürlich, wenn es ein Loch ist, ist es beim Erwachsenen genauso leicht zuzumachen wie bei einem Säugling. Aber die komplizierten Herzfehler, die gibt es in der Erwachsenenmedizin gar nicht. Ja, die werden ja in der Säuglingszeit operiert von Herzspezialisten, die für solche angeborenen Herzfehler zuständig sind. In der Erwachsenenmedizin werden entweder Bypässe gelegt, also die Herzkranzgefäße werden sozusagen behandelt, oder es werden Herzklappen, die nicht mehr funktionieren, entweder repariert oder ersetzt.
Welches sind denn jetzt ganz schwierige Fälle für den Chirurgen und den Kardiologen?
Also wo wir an unsere Grenzen stoßen, ist, wenn zum Beispiel die Lungengefäße in der Lunge selber extrem unterentwickelt sind oder die Lungenvenen, also das Blut aus der Lunge zurück zum Herzen bringen, wenn die schmal sind oder anderweitig krank sind, das sind Bereiche, wo die Chirurgen nicht hinkommen. Ja, also in der Lunge selber kann man nicht operieren. Man kann das Herz operieren und in der Nähe die Gefäße erweitern. Aber wenn sozusagen ein ganzer Gefäßbaum zu schmal ist, zu unterentwickelt ist, dann stoßen wir manchmal an die Grenzen, die uns die Natur gesetzt hat. Ne?
Was ist denn für Sie persönlich jetzt das Besondere an der Kinderherzkardiologie und Kinderherzchirurgie?
Ich komme aus dem Katheterlabor. Wir haben eigentlich einen relativ einfachen Herzfehler im Katheterlabor behandelt. Also medizinisch nichts Großartiges. Aber wenn man dann die Erleichterung der Mutter sieht, wie dann wirklich, ich war wirklich von einer halben Stunde so, wie der Mutter Freudentränen kommen, das ist für mich Erfolg. Wissen Sie, nicht das, was vielleicht objektiv schwierig oder leicht ist, was wir als Ärzte schaffen oder nicht schaffen, sondern so die Erleichterung der Mütter und dem fällt wirklich ein Felsbrocken vom Herzen. Das ist für mich Erfolg.
Dennis Kittizioklo, Leiter der Klinik für Kinderkardiologie und angeborene Herzfehler in Bad Oeynhausen. Mit den Problemen, die Kinder mit Herzfehlern haben, sind Husten, Schnupfen, Heiserkeit natürlich gar nicht zu vergleichen. Solche und andere Beschwerden werden in Südafrika meist mit Muti behandelt. Das sind Kräuterwurzeln oder auch Tierhaut. In Johannesburg gibt es 2 Muti-Märkte mit fast allem, was Heilung oder Linderung verspricht. Jan-Philipp Schlüter wollte es wissen und hat versucht, auf einem dieser Märkte etwas gegen seine Erkältung zu finden. Dabei ist er auf sehr ungewöhnliche Heilmittel gestoßen.
Der Faraday-Muti-Markt im Herzen Johannesburgs ist eine riesige Open-Air-Apotheke. Hier im Schatten mächtiger Bürohochhäuser trifft die westliche Moderne auf südafrikanische Mythologie und Mystizismus. An Dutzenden von improvisierten Ständen bieten Händler ihre natürliche Medizin an. Auf Plastikfolien stapeln sich Wurzeln, Äste, Kräuter und Baumrinden. Überall stehen Plastiksäcke mit bunten Pulvern und Holzchips, Tierfette in unterschiedlichster Farbe und Konsistenz sind in kleine Schnapsflaschen abgefüllt. An Holzgestellen hängen Felle und Schlanghäute, ausgenommene Raubvögel, Affenpfoten, Krokodilköpfe und Pferdehufe. Vor J.M. Gumede liegen unterschiedliche Tierzähne, Knochen und Hörner. Das hier sind Pferdeknochen. Die Sangomas, die traditionellen Heiler, nutzen sie, um Kontakt zu den Vorfahren aufzunehmen. Und hier habe ich Kuhhörner. Das Gewebe da, das hilft gegen Hämorrhoiden. Ein paar Meter weiter sitzt Elisabeth Mbata auf einem Holzschienen. Die kräftige Frau hat ihr Gesicht mit einer rötlich-braunen Lehmmaske beschmiert, die die Haut vor Kälte und Austrocknung schützt. Elisabeth ist Händlerin und Inyanga, eine traditionelle Heilerin. Ich kann mit meinem Muti fast alles heilen. Grippe, Kopfschmerzen, Bluthochdruck oder Diabetes. Gelernt habe ich das meiste von den Geistern meiner Ahnen. Sie erscheinen mir im Traum und bringen mir bei, was man wie heilen kann. Muti hilft aber nicht nur gegen körperliche Gebrechen. Elisabeth sagt, sie könne auch psychische Leiden lindern. Das ist Umusa, ein Liebesmuti. Es kreiert Güte zwischen zwei Menschen. Wenn Kinder sich streiten, mischt man ihnen diese Kräuter ins Essen, dann vertragen sie sich wieder. Aber auch wenn du mit deiner Frau Probleme hast, hilft Umusa. Und das ist gegen Isaka. Das nimmst du, wenn du Schwierigkeiten mit der Polizei oder dem Gericht hast. Du zerquetschst die Wurzeln, legst sie in Wasser ein, trinkst das und übergibst dich. Du kannst auch darin baden oder es inhalieren. Das bringt Glück. Für mich als Anhänger westlicher Schulmedizin klingt das eher nach Hokuspokus. Aber in Südafrika ist der Glaube an Muti weit verbreitet. Rund 70% der Menschen hier suchen bei gesundheitlichen oder psychischen Problemen erst einmal ihren traditionellen Heiler auf. 35.000 Ärzten stehen über 200.000 Sangomas gegenüber. Muti kann getrunken, geräuchert und eingeatmet werden. Man kann darin baden oder daraus ein Abführmittel oder einen Einlauf machen. Die Auswahl in der Naturapotheke ist riesig. Es gibt geschätzt 20.000 Heilpflanzen. Auch die pharmazeutische Industrie ist ganz scharf auf diesen Kräutergarten. Da will ich nicht ignorant und überheblich sein und bitte Elisabeth um mein Muti gegen meine Erkältung.
Er sieht so ein bisschen aus wie eine Ingwerknolle. Außen bräunlich mit Rinde und innen ist es so wie so ein gelbes Fruchtfleisch. Und sie hat eben reingebissen und sie hat das Gesicht verzogen und fand es total bitter. Okay, ich beiß jetzt rein. Oh. I have to swallow it.
Ja, man swallow it.
Das ist wahnsinnig sauer. Es schmeckt widerlich. Okay, also da muss es nur kauen und dann quasi eine Spucke vermischen und dann die Spucke runterschlucken. Sie meinte, das ist jetzt erstmal genug, in einer halben Stunde oder so soll ich es nochmal nehmen und dann vor allem abends und nachts. Wobei ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen kann, wie ich das im Bett kaue und dann ausspucke.
Ich bin dann doch zurück zu meinem klassischen Erkältungstee. Das Pepeta war mir einfach zu bitter und holzig. Gute Inyangas kennen übrigens ihre Grenzen. Auch Elisabeth vertraut nicht nur ihren Muti, sondern geht bei größeren Wehwehchen zu einem richtigen Arzt.
I'm going to doctor because I got a high blood pressure.
Ich habe Bluthochdruck, natürlich nutze ich auch Muti dagegen. Aber ich gehe regelmäßig zum Doktor, der weiß einfach, wie es in meinem Körper aussieht.
The doctor, he knows my inside.
Und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund, auf unserer englischen Wissenschaftsseite und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.